Herzlich willkommen zur 20. unsere Jubiläumsepisode des Best Buddy Podcasts. Wir haben eine kleine Pause gemacht. 20. Episode heißt auch, die zweite Staffel startet heute. Wie immer mit dabei Dennis und ich wünsche einen wunderbaren guten Morgen.
Ja, hallo Justus, dir auch einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, dass wir wieder starten hier.
Es ist der 10. November, ein leicht verregneter Freitagmorgen. Und ich glaube, das ist ein super Zeitpunkt, um sich mal ganz entspannt dem Thema Kommunikation Mensch-Hund weiter zu widmen. Vielleicht gerade vor der Vorweihnachtszeit noch ein bisschen mehr Zeit, sich dem Thema mal anzunehmen. Und es ist, glaube ich, ein total interessantes, weil ich sehe es bei mir selbst auch, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, ich schaue mir an, so was mache ich, und ich glaube, das hat auch so eine gewisse Dynamik in dem Verhalten. Wenn ich irgendwie mal lauter werde, dann wird Kalu teilweise auch lauter und spiegelt das so wieder. Und genau darum geht es heute. Also wie triggert das Verhalten, was ich an den Tag lege, also mein Menschenverhalten, wie wird das auf Hunde übertragen und vielleicht auch in die andere Richtung? Und jetzt habe ich das mit einem Beispiel gerade so ein bisschen angeschnitten, aber Dennis, was bedeutet denn eigentlich diese Kommunikation zwischen Mensch und Hund, Menschenverhalten auf Hunde übertragen?
Ja, da hast du schon was Richtiges gesagt, Justus, und da ertappen wir uns ja immer wieder mal, ne, dass wir so uns anpassen an das Verhalten des Hundes. Du hast ein schönes Beispiel genannt, und Hunde sind in der Lage, so Stimmungen natürlich sehr stark rauszufiltern bei uns. Also die wissen dann ganz genau, wie wir drauf sind. Und oftmals ja, liegt das uns leider so ein bisschen in der Quere, weil unser Menschenverhalten, das, was wir erreichen wollen dann beim Hund, oftmals so das Gegenteil dann passiert tatsächlich. Mhm. Und wie zum Beispiel, wenn der Hund jetzt bellt oder laut ist und wir eigentlich wollen, dass der Hund jetzt zum Beispiel aufhört, und wir quasi dann auch mitbellen, indem wir schreien und versuchen, dem Hund mit einem Aus-Signal oder Nein-Signal zu unterbrechen, ist das eher beim Hund genau das Gegenteil, was erreicht wird. Der Hund denkt, wir bellen mit, wir sind auch laut, und es ist genau krass. Das Richtige quasi. Ne? Also ja. Hunde kommunizieren auch über Lautäußerungen, aber so der Hauptkommunikationskanal ist tatsächlich bei dem Hunden die Körpersprachsignale. Und da fangen auch so meistens so die großen Missverständnisse an, ne? Dass Menschen oftmals Kommunikationssignale übersehen, missverstehen. Und das ist ein spannendes, großes Thema letztendlich. Und ist aber auch nicht immer ganz so einfach, das alles immer richtig zu lesen, weil wir halt auch nur mal Menschen sind. Und wir uns auch anders, wenn wir Justus miteinander sprechen, uns gegenüberstehen, dann schauen wir uns in die Augen zum Beispiel. Ja, so, und wenn ich jetzt nicht zuhören sollte oder du nicht zuhören solltest, dann spreche ich dich lauter an, du sprichst mich lauter an und dann weißt du, was gemeint ist. Mhm. Wenn ich den Hund aber jetzt zum Beispiel etwas lauter anspreche oder fixiere mit den Augen, so wie wir es tun, dann kann das beim Hund auch schon bedrohliche Signale sein, ne? Und dementsprechend wird auch die Reaktion beim Hund anders sein, als wenn ich dich ansprechen würde, du dann anders reagierst als der Hund. Und da sind oftmals so die Missverständnisse, dass wir so der Umgang Mensch-Mensch, den können wir nicht eins zu eins übertragen auf Mensch-Hund. Das ist dann oftmals so das Fatale.
Ja, total interessant. Ich habe in der Vorbereitung mir einen Artikel durchgelesen in National Geographic. Da ging es genau darum, da wurde dieser Teufelskreis am Ende beschrieben. Der Hund fängt an zu bellen, das macht den Besitzer jetzt unruhig. Der Besitzer zeigt sich seine Körpersprache und das beschleunigt eigentlich das Verhalten des Hundes weiter. Und er bellt noch mehr, weil er denkt, ja, da ist wirklich eine Gefahr, weil der Besitzer jetzt plötzlich angespannt wird.
Ja, und total.
Das ist total, total spannend. Was sind denn noch andere Beispiele? Also dieser Bell-Kontext ist, glaube ich, recht, recht klar und auch gut nachvollziehbar. Was sind so andere Situationen, an die du denken würdest, wo das ein Problem ist?
Dieser Podcast wird präsentiert von Alpenwurf. Ungesunde Hundeernährung ist ein großes und vor allem unterschätztes Krankheitsrisiko für Hunde. Und deshalb gibt es das kaltgepresste Hundefutter von Alpenwurf mit einem 100%ig transparenten Qualitätsversprechen. Das kaltgepresste Futter ist besonders schonend hergestellt und zeichnet sich durch eine transparente Rezeptur und Herkunftsangaben der Zutaten aus, damit du siehst, dass in deinem Futter nur das Beste ist. Nachhaltigkeit spielt dabei eine Riesenrolle und deshalb kommen nicht nur die Zutaten aus der Region, das Futter wird in Deutschland hergestellt, sondern auch bei der Verpackung und beim Versand wird besonders darauf geachtet. Überzeug dich selbst und bestell heute das Futter auf alpenwurf.de. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 10% auf deine erste Bestellung. Guten Appetit und viel Spaß beim Podcast.
Ja, also ganz häufig, wovon mir Kunden auch berichten, ich weiß nicht, ob du es auch erlebt hast schon mal, Justus, dass fremde Menschen den Hund anfassen wollen von den Kunden. Und da, klar, wir Menschen neigen dazu, auf süße Sachen zu reagieren, also niedliche Sachen zu reagieren. Und ja, wenn der Hund natürlich so ein dementsprechendes Gesicht hat, dann oder ein Welpe ist, dann wollen viele Menschen diesen Hund quasi betätscheln oder anfassen. Mhm. Ja, so. Und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da muss man höllisch aufpassen tatsächlich, weil bedrohliche Körpersprachsignale, die bedrohend wirken für den Hund, könnten sein, unter anderem fixierender Blick, gebeugte Haltung, über den Kopf den Hund anfassen, den Hund über den Kopf streicheln. Also dieses bedrohliche, sofort frontale Annäherung an den Hund, das kann beim Hund genau das Gegenteil bewirken, das, was ich eigentlich senden möchte. Ich als Mensch möchte senden, ach du niedlicher kleiner Hund, ich möchte dich anfassen, ich möchte dir soziale Zuwendung geben. Ja. Aber beim Hund kommt das genau das Gegenteil an, ne? Bedrohliche Wirkung, bedrohliche Körperhaltung, die Stimmlage von oben herab, das Fixieren, ja. Also das ist so ein Beispiel, was mir häufiger erläutert wird und wo man auch dann echt aufpassen muss, weil eine Lernerfahrung reicht oftmals aus, dass der Hund dann nämlich sagt, oh, diese Körpersprachsignale, die sind für mich bedrohlich, ja, und dementsprechend reagiere ich dann. Und dann fängt der Welpe einfach mal an, kurz zu bellen oder der Hund, ja, weil er eigentlich unsicher ist, aus Unsicherheit, mhm, und lernt dann, mit dieser Verhaltensweise schaffe ich es, dass der Mensch dann wieder geht. Ja. Und so schnell kann sich das dann generalisieren und beschleunigen, dass der Hund lernt, alles klar, ich muss auf fremde Personen so reagieren. Also Sozialisierungsprozess mit fremden Menschen würde ich anders gestalten und nicht dieses Frontale darauf zuzugehen. Also da erlebe ich die krassesten Geschichten von Kunden, ne? Wie sie mir erzählen, dass Leute aus dem Auto steigen und den Hund anfassen wollen, weil er so niedlich ist so und ja, weil es ein Welpe ist und jeder will diesen Hund antatschen. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder Hund darauf so sofort reagiert. Gibt bestimmte Komponenten, Lernerfahrungen, genetische Dispositionen, warum der Hund so reagiert, wie er reagiert. Aber in meisten Fällen ist das dann für den Hund bedrohlich tatsächlich.
Ja, und so ein bisschen der Lösungsansatz finde ich ganz kurz angerissen. Ich glaube, das wäre schon ein Thema für eine komplett eigene Folge, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber so ganz grob, sagen wir, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen und man hat das Problem. Was wäre so da der Lösungsansatz, den man da praktizieren würde?
Ja, also ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass ich dem Kunden dann empfehle, dass der Konfliktherd nicht auf den Hund zugeht, sondern der Hund sich annähert an den Konfliktherd. Mhm. Konfliktherd heißt in dem Fall zum Beispiel die fremde Person oder was auch immer oder die böse gelbe Mülltonne. Das heißt, die böse gelbe Mülltonne, die schiebe ich nicht zu meinem Hund. Genau. Sondern der Hund darf in seinem eigenen Tempo sich daran orientieren und sich annähern. Ich kann meinen Hund dabei sozial unterstützen in Form von Stimme, in Form von Gestiken, aber die sollten alle einladend sein. Aber das Tempo bestimmt in dem Fall der Hund. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass wenn das schon mal so ein Problem sein sollte, dass der Hund auf bestimmte Objekte, Personen so ängstlich reagiert oder unsicher reagiert, dann würde ich empfehlen, dass auf jeden Fall nicht der Konflikt ja zum Hund geht, weil das könnte das Tempo wieder beschleunigen und nach hinten losgehen, ne, weil der Hund kann hier selber nicht bestimmen, wie schnell der Konflikt auf mich zukommt und so. Und den Hund mal eigenständig lassen, den Hund mal selber dorthin gehen zu lassen und ihn sozial zu unterstützen, das wäre so eine Möglichkeit, damit umzugehen tatsächlich. Und dann natürlich auch dann, und das fällt vielen schwer, der fremden Person oder dem Bekannten deutlich zu sagen, so den Hund halt bitte anders kontaktieren beziehungsweise gegenüberstehen und nicht so frontal auf ihn zugehen tatsächlich, ne?
Okay, total interessant, macht Sinn. Hättest du noch ein Beispiel für eine Situation, wo das so ein bisschen heikel ist? Also wir hatten ja jetzt so der Spaziergang und das Anbellen, das macht halt total Sinn. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Gibt es da noch so ein plakatives Beispiel, was dir in den Kopf kommt?
Meinst du mit Kommunikation Hund-Mensch?
Genau,
wo
man so diese
auch die Ansprache. Wenn wir uns mal deutlich machen oder mal wirklich mal hinschauen tatsächlich, wenn ich meinem Hund einen Sitz sage und dieses Sitz eventuell ein bisschen betonter ist oder ob es mit einer Körpervorderhaltung ist, dann ist die Frage, warum setzt sich der Hund jetzt tatsächlich? Ist es, weil ich eventuell hier, also hat er wirklich eine Signalkontrolle oder sind es eventuell andere Signale, warum der Hund sich hier gerade hinsetzt tatsächlich? Ja, also oftmals hat das auch, wenn der Hund, auch gutes Beispiel, wenn der Hund auf fremde Personen reagiert und wir dem Hund einen Sitz oder Platz nennen, dann denken wir eventuell, wenn er sich hinlegt, dass das so ein Konfliktende wäre. Aber es kann tatsächlich sein, dass im Hintergrund unterschwellig es eher ein künstliches Konfliktende ist, weil der Hund quasi jetzt gezwungen wird, diese Verhaltensweise zu zeigen, aber unterschwellig sagt er sich, ah, ich will gar nicht sitzen und gar nicht liegen, ja, und das ist mir alles zu unsicher hier und jetzt muss ich hier liegen. Also da würde ich empfehlen, den Hund über die Leine nur koordinieren und dann in seiner Eigenständigkeit zu lassen, halt nicht ins Sitz oder Platz zu bringen, damit er selber entscheiden kann, so ein bisschen, welches Verhalten für ihn gerade gut tut tatsächlich, ne? Also die generelle Ansprache, wie ich auf den Hund zugehe, sind oftmals Sachen oder auch das typische Beispiel. Oft höre ich mal, dass die Leute sagen, ja, mein Hund ist stur und der will es einfach nicht. Mhm. Und da übersehen wir tatsächlich, dass es oftmals gar nicht um Sturheit geht. Entweder hat der Hund hier bestimmte Verknüpfungen noch einfach gar nicht generalisiert oder sie sind noch nicht so stark oder es sind halt, weil in meiner Betonung, in meiner Körpersprache eher was gesendet wird, was auch wieder bedrohlich wirkt. Und dann zeigt der Hund eher Beschwichtigungsgestiken. Und das hat nichts mit Sturheit zu tun. Der Hund sagt sich einfach, ey, das ist mir alles zu viele irgendwie und ich fühle mich gerade bedroht und dementsprechend zeige ich dieses Verhalten nicht. Ja, so. Und das sind so typische Beispiele, wo wir die Körpersprachsignale übersehen und dann irgendwas völlig Falsches rein interpretieren. Mhm. Und das große Thema ist dann für mich, finde ich, wie wir dann in der Haltung, welche Haltung wir einnehmen. Ne, wenn wir sagen, der Hund ist stur, dann löst das bei uns so eine bestimmte Emotion aus. Ja, du musst das aber jetzt machen. So, der ist nur stur. Dann verändert sich meine Tonlage, dann verändert sich mein Fokus, dann verändert sich mein Trainingsansatz. Und das muss mir einfach bewusst sein. Wenn ich weiß, dass das Beschwichtigungsgestiken sind, wenn ich weiß, dass der Hund eher unsicher ist, dann wird mein Trainingsansatz auch komplett anders sein. Dann achte ich auch viel mehr äußere Faktoren, wie zum Beispiel die Lernumgebung und passe das Training auch dann so an tatsächlich. Ne? So, und das ist so, ja, oftmals so ein, ja, ja,
das so ein Problem. Das heißt, die ist dann wirklich so ein Abwehrreaktion des Hundes. Und gibt es denn so gesehen eine Sturheit bei Hunden? Also ich habe da keinen Bock drauf oder ist das eigentlich eher immer aus einer tieferen Ebene, ich habe Angst, ich fühle mich nicht wohl?
Ja, also mal, wie es bei uns auch ist, also mal fällt Lernen leichter, mal fällt Lernen schwieriger. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf eine, ich habe keinen Bock, Reaktion zurückzuführen würde, weil nochmals die Haltung eventuell anders ist. Es gibt tatsächlich Situationen, wo wir das rein interpretieren würden, aber wenn man sich dann genau die äußeren Faktoren mal anschaut, wie zum Beispiel Lernumgebung, ist der Hund überhaupt momentan in der Lage zu lernen, in welchen Altersstatus ist der Hund gerade, ja, welchen hormonellen Zustand ist der Hund gerade, ist der Hund gesund, ja, das sind alles Faktoren, dann auch äußere Faktoren, wie ich schon gesagt habe, wie Reize, Ablenkungen, so, und da muss ich genau beobachten, welche Faktoren das Lernen hier gerade erschwierigt, ne? Und das hat oftmals dann nicht was mit, ich habe keinen Bock zu tun, sondern die äußeren Faktoren ist dann eher das Handicap beim Hund, ne? Warum der Hund dann in dem Moment gerade nicht so lernt. Und da müssen wir auch schauen, dass wir uns dann auch zurücknehmen, dass wir eben halt dann nicht sagen, so, jetzt musst du aber trotzdem machen, weil ich das gerade sage. Von der Einstellung sage ich sowieso, müssen wir uns sowieso ein bisschen verabschieden. Der Hund geht immer mit der Einstellung durchs Leben. Was habe ich davon? Welche vorteilhafte Konsequenz habe ich davon? Und das wird einen anderen Fokus, ne? Also nicht auf Biegen und Brechen dann das Verhalten umzusetzen oder versuchen umzusetzen. Wenn ich merke, es ist momentan nicht möglich, mit dem Hund zu arbeiten, dann breche ich das Training auch ab. Dann muss ich schauen, okay, wie kann ich es verbessern? Welche Umstände waren es tatsächlich? Und dann baue ich das Training nochmal neu auf.
Ja, um dann nochmal ranzugehen. Total interessant. Wenn ich das so ein bisschen zusammenbringen würde, wenn ich das richtig verstehe, am Ende geht es immer um sehr simple Signale, die man dem Hund setzt. Also spreche ich laut, genau, kann das ein Drohgebärden und sende dadurch ein ganz eigenes Signal. Und richtig, kann zum Beispiel auch vorkommen, das heißt, immer wenn ich laut spreche, setzt sich der Hund hin, dass das so in Anführungsstrichen falsch, oder das heißt falsch, aber so verknüpft wird.
Richtig, ja. Ja, genau. Also wenn ich eine bestimmte Betonung habe, Hunde können sehr stark Stimmungen modellieren und sie wissen auch, mit welcher Betonung, welche Emotion dahinter steckt und dementsprechend verfälscht schon mal das Ergebnis tatsächlich. Ja? Also wenn ich so ein paar Tipps geben könnte, die es so zusammenfassen, um die Hund-Mensch-Beziehung etwas zu optimieren, ist es erstens so, dass ich schauen muss, dass sein Timing sehr gut ist. Ne, es gibt da verschiedene Untersuchungen auch von, die Rückmeldeanzahl an den Hund ist dementsprechend sehr, sehr wichtig.
Okay, was meinst du damit genau mit Timing?
Ja, also wann ich eine bestimmte Verstärkung dem Hund gebe oder auch wenn wir über negative Strafe sprechen. Ne? Negative Strafe ist ja letztendlich nur in Anführungsstrichen, dass wir etwas Angenehmes entziehen. So, und da muss mein Timing extrem gut sein. Aber wenn das Timing bei der Belohnung noch nicht stimmt, dann sage ich immer, denkt gar nicht über Strafe nach. Also erstmal muss mein Timing in Verstärkung richtig, richtig gut sein. Und wir haben eigentlich immer nur eine Reaktionszeit von einer halben bis maximal eine Sekunde. Und da muss schon sehr, sehr gut sein. Und da sind auch ganz viele dann weit weg von gutem Timing. Ne? Auch das klassische Beispiel, hat mein Hund wirklich ein schlechtes Gewissen? Ne, ich komme nach Hause und der Hund hat meine Couch zerlegt so und wir schimpfen dann mit dem Hund. Das ist natürlich, also eigentlich müsste es mittlerweile gängig sein, dass das natürlich völliger Blödsinn ist. Also das funktioniert auch nicht. Der Hund weiß auch nicht mehr in dem Moment, dass er die Couch zerlegt hat. Ne, er wird nur an meiner Stimmung erkennen, wie ich drauf bin. Und dann haben wir diesen klassischen Fall. Ja, beim nächsten Mal hat der Hund wieder was zerlegt und jetzt guckt er so leicht um die Ecke, so ein bisschen beschwichtigend und wir denken, ja genau, der hat ein schlechtes Gewissen. Nee, er hat kein schlechtes Gewissen. Es ist nur die Reaktion des Menschen tatsächlich, auf was der Hund hier gerade reagiert. Ne? Mhm. So, und das ist auch so ein Beispiel, wo wir die Signale völlig falsch interpretieren. Ne? Also das Timing ist wichtig. Dann schauen, was du schon gesagt hast, dass wir klare Signale haben für bestimmte Verhaltensmuster. Das ist wichtig. Und wenn ich dann noch mal die Körpersprachsignale meines Hundes gut lesen kann, dann bin ich eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg, eine schöne und harmonische Beziehung zu meinem Hund zu führen. Timing, Signale und Körpersprachsignale richtig zu verstehen. Ja. Und dafür muss der ganz normale Haushundbesitzer nicht der absolute Kommunikationsexperte werden in Körpersprachsignale. Schauen, ne, wie reagiert mein Hund? Mal beobachten. Schauen, Ohrenstellung, Mundstellung, die Augen, das Gesamtbild des Körpers, das mal so zu beobachten. Und wenn ich darauf sensibel werde und wenn ich das gut beobachten kann, dann bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg eigentlich schon.
Dann das gut zu interpretieren. Ja, total, total interessant. Ich glaube, dieses ganze Thema Körperhaltung des Hundes ist nochmal, was wir auf jeden Fall auch aufnehmen können.
Voll.
Da so die Aspekte durchzugehen. Ich habe mal einen TikTok genau dazu gemacht. Was bedeutet es eigentlich, wenn dein Hund oder wie er liegt, wenn er sich so einrollt, wenn er auf dem Rücken liegt und so weiter. Und das ist richtig total interessant, wie viel man auch allein daraus schon lesen kann.
Also ja, da könnten wir die Liste. Da können wir tatsächlich eine ganze Folge zu machen. Ne? Also was sind bedrohliche Körpersprachsignale des Menschen? Was sind unbedrohlich? Das wäre auch spannend mal dann in den nächsten Folgen vielleicht zu erläutern, welche unbedrohlichen Körpersprachsignale kann ich denn senden, dass mein Hund eben sich halt nicht bedroht fühlt? Wie könnten sich fremde Menschen meinen Hund nähern? Wie sollten sich dann bekannte Verwandte auch im Haus sich verhalten, ne, damit mein Hund sich nicht bedroht fühlt? Und vor allem auch im Thema Tierschutzhunde. Ne? Oftmals so, dass auch da in dem Bereich die Menschen so ein bisschen sich fehlverhalten dementsprechend und vor allem beim Tierschutzhund, der eine bestimmte Lernerfahrung schon hat, da kann es extrem nach hinten losgehen. Ne?
Ja, interessant. Auch ich sehe es gerade in der Liste, introvertierte und extrovertierte Hunde, ob es sie überhaupt gibt, ist wahrscheinlich auch eine Frage, die man in dem Kontext sehr, sehr gut beantworten kann oder ob das am Ende nur, oder was heißt nur, oder ob das am Ende eine Konsequenz ist der Erfahrungen, der Zusammenhänge, die sie geschlossen haben.
Ja, ein spannendes Thema. Ist so eine Mischform. Ja. Ne? Können wir sehr gerne darauf eingehen beim nächsten Mal. Sind immer Lernerfahrungen, genetische Dispositionen, hormoneller Zustand des Hundes. Stammesgeschichte, Lebensgeschichte, ne, so, und Funktionalität des Hundes. Das sind alles so Faktoren, die das Verhalten dann beeinflussen. Und aber vorab, es gibt schon eine Unterscheidung zwischen introvertierte und extrovertierte Hunde.
Ah, spannend. Und da tauchen wir dann nächstes Mal tiefer ein und ich nehme heute auf jeden Fall mit, dass mein Verhalten und gerade auch meine Stimmlage, meine Körperhaltung, die ich wahrscheinlich bei Menschen gerade, weiß nicht, irgendwas funktioniert nicht und dann wirst du lauter, das auf Hunde zu übertragen, ist ein Riesenfehler, weil da
mache
ich die falschen Intentionen. Ja. Cool, Dennis, hat mich gefreut. Ja, 20. Folge, zweite Staffel oder erste Folge der zweiten Staffel.
Auch, sehr gerne, Justus.
Mehr, wahrscheinlich jetzt so im zweiwöchigen Rhythmus, müssen wir mal schauen, dass wir da wieder
genau
in den Flow reinkommen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Mal.
Justus, ich mich auch. In dem Sinne, dir ein schönes Wochenende.
Dir auch, Dennis. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.